Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, ich bin nicht Jonathan Funke, wie ihr euch wahrscheinlich denkt. Ich bin Scheherazade Becker und ich arbeite für die TinCon, die ich euch einmal ganz kurz vorstellen möchte, bevor Jonathan übernimmt, der einer von unseren jungen U21 beziehungsweise mittlerweile genau 21 Speakern ist, der TinCon. Die TinCon ist kurz für Teenage Internet Convention und wir sind eine Konferenz für digitale Jugendkultur oder wie wir es gerne nennen, wir sind ein Festival für digitale Jugendkultur. Was genau bedeutet das? Wir feiern 3 Tage lang in Berlin und in Hamburg ist es 1 Tag, im nächsten Jahr wird es auch noch NRW sein, 3 Tage digitale Jugendkultur auf unserem Festival. Das heißt, es geht um all die Themen, die in der digitalen Jugendkultur verhandelt werden und zwar mit den Stars und Helden der digitalen Jugendkultur, aber eben auch jungen Politikerinnen, jungen Unternehmern, jungen Visionären, wie sie Jonathan sind. Und einer unserer Hauptpunkte ist, dass wir junge Menschen dazu ermutigen wollen und ihnen die Bühne geben wollen, bei uns auf der TinCon ihre Ideen oder ihre Visionen oder ihre Meinungen zu präsentieren. Deswegen unser Credo ist, inspirieren, motivieren und befähigen von jungen Menschen. Wir wollen euch die Möglichkeit geben, bei uns auf der Bühne euch zu präsentieren und euch stärker in politische und gesellschaftliche Prozesse einbinden zu können. Wer sind wir? Wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir sind der TinCon e.V., der von 2 der Republika-Mitbegründerinnen gegründet wurde. Und wir sind quasi gemeinnützige Event-Profis. Genau, diese Veranstaltungen laufen seit 2016 in Berlin, seit letztem Jahr auch in Hamburg. Und wir sind diesmal das erste Mal in Leipzig, hoffentlich nicht zum letzten Mal und werden auch in Frankfurt auf der Buchmesse dieses Jahr sein. Das steht quasi hinter der Veranstaltung. Wie sieht das genau aus? Wir bereiten Bühnen für zum Beispiel Vorträge, für Diskussionen, für Workshops, damit eben auch Themen wie Coding oder Gaming genauso bedient werden können. Es gibt Debatten, es gibt Hands-on-Erlebnisse und das immer mit den Experten für das jeweilige Thema und mit den Stars, die ihr eben für wichtig empfindet. Die Themen sind dabei eben genauso divers. Wie gesagt, es geht auch um Code, es geht um Gaming, es geht aber auch um Kultur, um Musik und natürlich geht es um YouTube. Es geht aber auch eben um Bildung und politische Themen. Genau die Themen, die eben unsere Zielgruppe betrifft und das sind die 13- bis 21-Jährigen. Ganz wichtig ist uns auch, dass wir eine wirklich hochwertige Dokumentation der Talks bei YouTube bereitstellen, damit unsere jungen Speaker eben auch außerhalb unserer Veranstaltung eine Stimme bekommen und auch eben mehr Reichweite dadurch bekommen. Daneben haben wir im letzten Jahr das Konzept Marmelaba Breakfast Club uns erdacht und auch mittlerweile schon einige Male sehr erfolgreich durchgeführt. Eine Frühstückstalk-Runde, wie wir es gerne nennen, die kostenlos ist für Jugendliche, die wir das Jahr über eben veranstalten, auf denen Diskussionen stattfinden. Und auch da wollen wir eben immer wieder versuchen, die Helden und Experten der digitalen Jugendkultur einzuladen, mit denen ihr dann eben ganz nah diskutieren könnt. Nochmal auf die jungen Speaker zurückzukommen, weil das tatsächlich eine unserer Kernaufgaben ist. Im letzten Jahr haben wir das erste Mal die U21-Bühne ins Leben gerufen und es war wirklich ein ganz, ganz großer Erfolg. Wir hatten ganz wunderbare junge Sprecherinnen, wie auch June, die heute Morgen mit uns schon auf dem Forum Bildung und Politik und Medienbildung war. Ich habe es jetzt, glaube ich, falsch gesagt, wie es heißt. Das heißt Forum Politik und Medienbildung. Oder eben mit Jonathan. Und wir wollen das auch fortführen. Wir wollen eben jungen Menschen Coachings an die Seite stellen. Wir wollen ihre Ideen zusammen als Konzepte erarbeiten. Und wir wollen ihnen eben immer wieder die Bühne dafür geben, um diese Ideen in die Welt hinauszutragen. Das ist so unsere Entstehungsgeschichte. 2015 gegründet, 2016 das erste Mal in Berlin. Seit letztem Jahr in Hamburg und wir hoffen, dass noch ganz viele weitere Städte dazukommen können und wir die TinCon auch irgendwann tatsächlich breit deutschlandweit anbieten können, einfach um vielen jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich bei uns zu artikulieren. Hier sind so ein paar Eindrücke nochmal von unserer Veranstaltung, die, glaube ich, ganz gut abbilden, was wir da genau machen. Wichtig ist auch noch, dass wir natürlich auch eine Reichweite versuchen zu bekommen und dass wir das eben auch tatsächlich sehr gut hinbekommen. Also wir haben 3.500 Besucher mittlerweile verbuchen können. Alleine 1.500 letztes Jahr in Hamburg, wo eben 1.500 Schülerinnen und Schüler zu uns gekommen sind. In Berlin sind es konstant 1.000 Besucher, die wir auch in diesem Jahr wieder erwarten. Wir haben 5.000 Kontakte über Social-Media-Kanäle. Wir haben 5.300 Abonnenten bei YouTube. Wir hatten bis zu 10.000 gleichzeitige Zuschauer im Twitch-Livestream, den wir auch in diesem Jahr wieder versuchen anzubieten. Und wir haben über 2.100.000 Klicks bei YouTube, was tatsächlich auch die Reichweite einfach nochmal dokumentiert, die wir unseren jungen Sprecherinnen und Sprechern dadurch ermöglichen und dadurch eben auch ermöglichen, dass sie eben von einer ganz breiten Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Wir sind sehr froh, dass wir auch in diesem Jahr wieder mit der Robert-Bosch-Stiftung zusammenarbeiten können, die wir die letzten Jahre schon als irgendwie verlässlichen Partner an unserer Seite hatten. Wir werden auch mit vielen anderen tollen Partnern wieder zusammenarbeiten. Und euch würde ich gerne noch an die Seite geben, macht mit bei unserem TIN-Call. Eure Meinungen sind gefragt, eure Ideen sind gefragt. Reicht eure Ideen bei unserem Open Call for Paper ein. Zeigt uns und allen anderen, was ihr für Ideen habt, was ihr für Projekte habt, auch zum Beispiel als Schulklassen oder als Jugendclubs. Zeigt, was ihr euch überlegt habt, was ihr für Ideen für die Zukunft habt, was ihr für vielleicht auch kleine Codes, die ihr schon geschrieben habt, kleine Workshops, egal was. Reicht es bei uns ein. Bis Anfang April läuft der Open Call for Paper noch, der TIN Call. Und vielleicht sehen wir uns alle wieder bei uns auf der TIN-Con-Bühne. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Tatsächlich, das ist es, was wir machen wollen. Wir wollen mit jungen Menschen zusammenarbeiten, schaffen das auch schon sehr gut mit unserem U21-Team, was uns das ganze Jahr über begleitet und über Programmworkshops, wo wir genau mit unserer Zielgruppe zwischen 13 und 21 die Themen erarbeiten. Und genau deswegen werde ich jetzt hier auch verschwinden von der Bühne und das Wort übergeben an Jonathan und viel Spaß dabei.
Ehrlich gesagt ist die TINCON für mich echt ein sehr, sehr emotionaler Ort, weil ich das Gefühl habe, es ist wirklich eine Bühne, wo junge Menschen mit guten Ideen einfach endlich mal den Raum bekommen, den sie verdienen, weil wir müssen die nächsten 60 Jahre auf diesem Planeten leben und sollten jetzt uns überlegen, wie wir den gestalten wollen. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für die TINCON, dass sie jungen Menschen wie mir die Bühne dafür gibt. Und schönerweise, durch den Talk, den ich letztes Jahr auf der TINCON gegeben habe, hat mich dann ein TEDx-Organisator gefunden und hat mir einen Talk gegeben. Und seitdem ist mein Leben ziemlich cool. aber darüber rede ich heute nicht. Ich rede heute darüber das Grundgesetz 2.0, die Digitalcharta. Es ist wirklich eins meiner Herzensprojekte. Die Charta der digitalen Menschenrechte basiert auf einer ziemlich spannenden Idee der Bozierus-Stiftung, der Zeitstiftung, weil wir uns überlegt haben, dass das Grundgesetz ist zu einem... ich bin ein großer Fan von diesem Schriftwerk, weil es eine Utopie ist. An dem Moment, als die Welt in Schutt und Asche lag, nach dem Zweiten Weltkrieg, sind die Völker zusammengekommen und haben eine gemeinsame Utopie erschaffen. Sie haben ein Werk erschaffen, in dem sie allen Menschen gewisse Grundrechte zuversichert haben, dass Frauen und Männer gleich sind, dass alle vor dem Gesetz gleich an Würde und Rechten sind. Und das ist ein unglaublich schönes Werk. Jetzt leben wir aber heute in Zeiten, in denen Algorithmen entscheiden, was du auf Social Media siehst, in denen Algorithmen entscheiden, ob du vielleicht eine Krankenversicherung bekommst oder nicht, in denen Algorithmen wissen, ob bevor du es weißt, ob du schwanger oder schwul bist zum Beispiel. Wir müssen uns überlegen, es gibt die realistische Annahme, dass in den nächsten 10 bis 20 Jahren 50% unserer Jobs einfach wegfallen. Wir leben in Zeiten, in denen Unternehmen aus Spaß einen Tesla in den Weltraum schießen. Das heißt, seit dem letzten Grundgesetz hat sich einiges verändert und wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir das Grundgesetz updaten können. Wie können wir eine Charta der digitalen Grundrechte entwerfen? Was muss die einbeziehen, um für unsere Zeit gewappnet zu sein? Und das Schöne ist, diese Charta ist wirklich gut angekommen, wurde auf der Republika weiterentwickelt und tourt jetzt gerade durch Europa. Wurde in Dublin vorgestellt, wurde in Griechenland vorgestellt, aber dazu erzähle ich später mehr. Genau, wir haben uns mit verschiedenen Themen beschäftigt, Netzneutralität, Robotik, Algorithmen und sind mit 9 Regeln rausgekommen. Grundsätze, die wir wichtig finden, dass sie implementiert werden und spannenderweise, das ist jetzt 2 Jahre her, dass wir uns das ausgedacht haben und manches davon ist jetzt entweder ein großer gesellschaftlicher Diskurs oder zum Teil schon umgesetzt. Transparenz. Wir haben uns überlegt, Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts, sagt man oft. Daten sagen sehr, sehr viel aus und können manche Menschen sehr, sehr reich machen. Ich glaube, wir wissen alle über die Konzerne, über die ich rede. Und unsere Idee war, wenn der Staat, wir als Gesellschaft quasi, Geld in etwas investieren, dann sollten die Daten auch der Gesellschaft zurückkommen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel betreiben und da Daten anfallen, zum Beispiel die Deutsche Bahn und die Verkehrsmittel sind ja meistens staatlich, diese Daten sollen öffentlich sein, damit wir als Gesellschaft damit weiterarbeiten können. Das heißt, Menschen damit programmieren können, um zum Beispiel Stau zu umgehen, indem sie mit den Daten den Verkehr zu optimieren. Das ist eine Forderung. Die zweite Forderung, die gerade sehr, sehr großen gesellschaftlichen Diskurs weltweit eigentlich hat, ist die Netzneutralität. Netzneutralität heißt letztendlich, dass im Internet alle gleich sind. Vor allem bei der Datenübertragung. Dass es keinen Unterschied gibt, ich sehe Nicken, sehr schön, dass es keinen Unterschied gibt zwischen verschiedenen Anbietern, dass man sich nicht einkaufen kann in euer Internet. Weil das ist wirklich ein großes Problem, dass verschiedene Internetprovider gerade Deals closen mit, dann closed Netflix mit dem einen Provider einen Deal und YouTube mit dem anderen und so. Und wird immer der im Internet bevorzugt, der es sich leisten kann. Und das Schöne am Internet, so wie wir es heute kennen und wo wir es halten wollen, ist, dass es gleich ist. Wenn du guten Content produzierst, dann ist der für jeden auf dieser Welt verfügbar. Und das soll auch gefälligst so bleiben. Algorithmen sind in aller Munde, sind ein großes Thema, sind super spannend, können sehr, sehr schöne Dinge tun. Aber was wir uns als Limit gesetzt haben, eine rote Linie, die wir für uns gezogen haben, ist, wir wollen nicht, dass Algorithmen, Maschinen letztendlich, Code, Menschenleben beeinflussen kann. Also wenn es wirklich darum geht, Entscheidungen zu treffen, die Menschenleben verändern werden, ob du einen Job bekommst oder nicht, ob du eine Krankenversicherung bekommst oder nicht, all diese wirklich lebensentscheidenden Scheidewege sollen nicht von Algorithmen entschieden werden. Weil Algorithmen immer auf Daten basieren und wie man die erhebt, ist schwierig, wie man die verarbeitet, ist schwierig. Und auch wenn es um öffentliche Dinge geht, soll auch bekannt sein, wonach das Ganze entschieden wird. Das heißt, unsere Forderung ist, ob jemand einen Job bekommt oder nicht, Algorithmen können gerne die Informationen aufbereiten, die können gerne gewisse Sachen zur Verfügung stellen, aber ob jemand einen Job bekommt oder nicht, ob jemand krankenversichert wird oder nicht, das soll immer noch ein Mensch entscheiden. Genau. Wir finden, das Internet ist ein Grundrecht. Internet ist mittlerweile einfach als Institution für Wissen, für Meinungsfreiheit, für Bildung zu einem so elementaren Grundpfeiler unserer Gesellschaft geworden, dass wir finden, dass jeder in unserer Gesellschaft ein Recht darauf hat. Und wir finden, dass die Störerhaftung, haben 2016 gefordert, dass die Störerhaftung abgeschafft wird. Das ist jetzt passiert. Was ist Störerhaftung genau? Ihr merkt jetzt, hier zum Beispiel gibt es öffentliches WLAN auf dieser Messe. Das wäre vor einem Jahr nicht möglich gewesen, weil die Leipziger Buchmesse sonst für den Schaden, den ihr eventuell irgendwo im Internet anrichtet, hätte haften müssen. Das ist die Störerhaftung. Und das macht unserer Meinung nach keinen Sinn. Das ist so ein bisschen, als ob man eine Autobahn betreibt und dann den verklagt, der die Autobahn gebaut hat, weil jemand da einen Unfall baut. Das ist ja nur die Straße, auf der Sachen passieren. Wenn ihr Mist im Internet macht, dann ist das nicht der Schuld der Leipziger Buchmesse. Und das ist sehr schön zu sehen, dass wir das vor 2 Jahren gefordert haben und jetzt nicht nur wegen uns, aber es ist passiert. Und trotzdem glauben wir, dass es ein Recht gibt, offline zu sein. Das ist ein Recht, das aus unserer Community kam. Wir haben in unseren Netzwerken mal rumgefragt und fanden, es ist schön, was wir alles online machen können, dass wir online bald einkaufen können, dass wir mit unserer digitalen Identität alles eigentlich machen können. Und trotzdem gibt es manche Menschen, die keine Daten irgendwo hinterlassen wollen, die einfach ihr Leben in Anonymität leben wollen und einfach das nicht benutzen wollen. Und das finden wir ist okay. Und wir finden vor allem von staatlichen Institutionen, bei Wahlen oder Ähnlichem, dürfen diese Menschen nicht diskriminiert werden. Das finde ich auch einen sehr, sehr spannenden Punkt. Als wir das 2016 gefordert haben, haben ziemlich viele mit dem Kopf geschüttelt. Und mittlerweile ist das Grundeinkommen ein sehr, sehr großer Punkt, der gesellschaftlich von allen Parteien wirklich besprochen wird und auf Machbarkeit untersucht wird. Die Überlegung, die wir uns gemacht haben, ist, dass das Internet ohne unentgeltliche Arbeit nicht existieren würde. Das ist einfach so. Es geht nicht nur um Wikipedia, es geht auch um Firefox, es geht um elementarste Bausteine des Internets, die einfach dadurch entstanden sind, dass Leute sich getroffen haben und meinten, ich will, dass es sowas gibt. Und dass Leute auch sich die Zeit nehmen, auf Wikipedia einfach ihr Wissen zu teilen und das raus in die Welt zu bringen. Und das sind, Wikipedia ist ein schönes Beispiel dafür, wie Gemeinschaften einen Wert für uns alle als Menschheit kreieren können, nämlich freies Wissen für alle. Das kriegt kein Lexikon der Welt hin, so viel Wissen der Menschheit an einem Ort zu konzentrieren. Und es macht für uns alle Sinn. Es würde keinen Sinn machen, wenn Wikipedia Eintritt kosten würde. Und um das zu erhalten und auch den massiven Arbeitsplatzabbau, den wir in den nächsten Jahren sehen werden, ein bisschen abzufangen und daraus eigentlich eine Chance zu kreieren, wenn Roboter unsere Jobs wegnehmen, ist es ja eigentlich was Schönes. Weil wenn wir eine Maschine finden, die Klos sauber macht und das heißt, dass niemand auf dieser Welt mehr Klos sauber machen muss, dann ist das eigentlich ein Grund zu feiern. Sehr schön. damit diese Menschen sich dann aber auch freuen können, war unsere Forderung das Grundeinkommen. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend, was da passiert ist. Zum Beispiel auf der Republika hat letztes Jahr die Arbeitsministerin Andrea Nahles gesagt, okay Leute, Grundeinkommen ist völlig utopisch, das kriegen wir nicht hin, finanziell. Und wenn, dann kriegen wir es nur hin, indem alles andere an Sozialleistungen rausgestrichen wird. Und ihre Forderung war zum Beispiel, ein Grundeinkommen für ein Jahr jedem Bürger zu ermöglichen. Es war auch vor dem Wahlkampf, vor den Wahlen, muss man auch da immer so ein bisschen relativieren, aber es war die ernsthafte Forderung der Arbeitsministerin zu sagen, jeder Mensch in Deutschland hat das Recht, 20.000 Euro zu bekommen und ein Jahr sich weiterzubilden oder sich um kranke Angehörige zu kümmern oder zu gründen. Und ich finde es sehr, sehr spannend, wie sich in 2 Jahren dieser Diskurs wirklich in die politischen Ämter reingewegt hat. Robotik ist für uns ein sehr, sehr großes Thema gewesen, weil zu dem Zeitpunkt es die ersten selbstfahrenden Autos gab und die jetzt mittlerweile auch auf unseren Straßen unterwegs sind. Und wir fanden es extrem schwer, dafür Regeln aufzustellen. Und schönerweise hat das schon ein sehr, sehr schlauer Mann schon für uns übernommen. Isaac Asimov heißt dieser Mensch. Und das ist ganz schön lange her. Ich glaube, es war in den 70ern. Ich lasse mich nicht drauf festnageln. Grundsätzlich sind das 3 Grundregeln. Und die oberste ist immer die wichtigste und darf von den unteren nicht gebrochen werden. Und die erste ist, dass kein Roboter ein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit gestatten kann, dass es verletzt wird. Also, kein Roboter darf einem Menschen Schaden zufügen. Zweite Regel ist, ein Roboter muss den von ihnen, von Menschen gegebenen Befehlen gehorchen. Es sei denn, dieser Befehl widerspricht der ersten Regel. Und die dritte Regel ist, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit der ersten oder der zweiten Regel in Konflikt steht. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil es macht viel mehr Sinn, generelle Regeln für alle Robotik aufzustellen, als jeden einzelnen Fall zu diskutieren. Weil das kann man auch sehr, sehr gut auf selbstfahrende Autos zum Beispiel übertragen. Man kann sagen, tu, was dein Fahrer dir sagt, es sei denn, du verletzt dadurch Menschen. Oder du zerstörst dich damit selber. Das ist halt wenn man mal wirklich drüber nachdenkt und sich die Zeit nimmt, gibt es eigentlich kaum Beispiele, wo das nicht sinnvoll ist, diese Regeln zu implementieren. Und uns ist wichtig, dass jetzt, wo Firmen halt die Möglichkeit haben, durch künstliche Intelligenz, durch Robotik wirklich sehr, sehr viel Geld zu machen, ist uns wichtig, dass diese Regeln, die Grundrechte der Menschen und das Wohl der Menschen immer an oberste Priorität steht. Und dass die Firmen auch rechtlich belangt werden können, wenn dagegen verstoßen wird. Wir finden das Internet ziemlich, ziemlich cool. Und trotzdem gibt es dort Dinge, die für Kinder nicht unbedingt geeignet sind. Und deshalb fordern wir an Schulen sinnvollen IT-Unterricht, der von Leuten gegeben wird, die sich damit auskennen. Und ich sehe Leute klatschen, sehr schön. Und haben, das steht da nicht drin, aber für uns beschlossen, dass ab dem Alter dann so mit 15, 16 dann der IT-Unterricht eher von den Jugendlichen an die Erwachsenen gegeben werden sollte. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, und das ist der letzte Punkt, den ich sehr, sehr spannend finde, weil das in den letzten Jahren nochmal viel mehr Relevanz bekommen hat. Inwiefern wollen wir Überwachung durch den Staat? Wie wichtig ist uns Privatsphäre? Wie wichtig ist uns Sicherheit in diesem Land? Und es gibt einen sehr, sehr spannenden Artikel von Sascha Lobo zu diesem Thema, der aufzeigt, dass alle Attentäter, die in Europa in den letzten Jahren hunderte Menschen getötet haben, jeder einzelne von denen war dem Verfassungsschutz bekannt. Jeder einzelne von denen, man wusste, dass die was vorhaben. Man konnte ganz klar vorhersehen, dass die Scheiße bauen werden. Und stattdessen hat sich der Staat oft darauf verlassen, Massenüberwachung einzuführen. Das heißt, alle, egal ob sie was Böses vorhaben oder nicht, generell zu überwachen. Unsere Forderung ist, das abzuschaffen, weil das keinen Sinn macht. Wir haben ein Recht auf Privatsphäre, weil wir nichts Böses vorhaben. Der Verfassungsschutz macht eigentlich ganz gute Arbeit und kann die Leute identifizieren, die was vorhaben. Und deshalb ist unsere Forderung, sich auf die zu konzentrieren, damit der Rest von uns in Ruhe gelassen werden kann. Genau. Und ich glaube, das ist ein ganz spannender Ansatz, weil ja oft immer gesagt wird, ja, willst du entweder Privatsphäre oder Sicherheit? Ich glaube, wenn wir schlau an das Thema rangehen, können wir beides miteinander vereinen. Wir können im sicheren Land leben und trotzdem Privatsphäre haben. Das ist nochmal die Übersicht. Das sind unsere digitalen Grundrechte. Es ist ein Vorschlag. Wir sind nur 5 Jugendliche letztendlich gewesen, die sich damit beschäftigt haben. Das war vor 2 Jahren, was wir entwickelt haben. Und es ist super, super spannend zu sehen, dass diese Idee weitergetragen wurde von der Republika, auf der Republika besprochen wurde, dann auf der Republika in Dublin besprochen wurde, in Griechenland. Und jetzt wahrscheinlich, ich hoffe mal, eben sogar im Europaparlament eine Stimme bekommt. Falls ihr das Ganze spannend findet, falls ihr gucken wollt, wie das Ganze sich weiterentwickelt hat, digitalcharter.eu ist die Website, wo über 100 wichtige Menschen der Zivilgesellschaft, der Politik, verschiedenster Parteien in Deutschland das Ganze unterschrieben haben und gesagt haben, ich finde das gut, ich finde, wir sollten das umsetzen, wir müssen dem Grundrecht ein Update geben. Das muss nicht unbedingt das sein, was wir uns ausgedacht haben, aber es muss eine gesellschaftliche Debatte in Gange kommen, wie wir jedem Menschen gewisse Rechte in digitalen Zeiten zusichern können. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und ich freue mich auf eure Fragen und Diskussionen. Soll ich dir Mikro geben?
Hallo? Ich weiß nicht, ob es mir jetzt irgendwie durchgefallen ist bei diesen vielen Paragraphen, die ihr da aufgestellt habt. Entschuldigung. Ich glaube, mir hat gerade so ein bisschen eine Sache gefehlt, und zwar das Recht auf Vergessenwerden im Internet. Weiß nicht, war es dabei? Also mir ist es jetzt irgendwie nicht so richtig aufgefallen. Habt ihr das auch mit bedacht? Weil wenn man einmal Daten von sich ins Internet gestellt hat und die löschen will, dann müssen die auch wirklich, finde ich, überall weg sein.
Ja. Das hieß bei uns das Recht, offline zu sein. Es geht in den ähnlichen Punkt, auf jeden Fall.
Naja, aber das Recht, offline zu sein, ist einfach nur das Recht, dass man nicht jedes Mal online sein muss. Das ist ja schon was anderes. Also das würde ich auf jeden Fall trennen. Denn wenn ich einmal online gewesen bin und was dort hinterlassen habe, das ist ja was ganz anderes.
Ja, super spannend. Ja, gerne. Also, wie gesagt, unser Anspruch ist nicht das Perfekte. Wir können es gerne mit aufnehmen. Auf digitalcharter.eu kann jeder seine Vorschläge mit einbringen, und das wird dann, wenn es genug Votes bekommt, in die Charter mit aufgenommen. Ich finde es einen super, super wichtigen Punkt. Es gibt einen spannenden Artikel von einem, der mal Facebook um all seine Daten gebeten hat und sich die hat zuschicken lassen. Ich weiß nicht, wie groß der Stapel an Papier war, den er zurückbekommen hat, an allen Likes, wie lange er auf welcher Werbeanzeige mit der Maus gehovert hat. Es ist das Recht, vergessen zu werden, ist super, super wichtig. Ja.
Okay, danke. Du hast auch.
Ich hätte die Frage, habt ihr bei dem Aufstellen dieser Liste jetzt spezifisch auch an den realistischen Aspekt gedacht? Also, ich meine, die Idee ist zwar gut, aber ist es jetzt wirklich realistisch in einer modernen Welt umsetzbar?
Ja und nein. Auf der einen Seite natürlich, es macht keinen Sinn, Sachen aufzustellen, die komplett weltfremd sind, weil da nimmt dich niemand ernst. Und trotzdem haben wir uns da auch ans Grundgesetz angelehnt, weil zum Beispiel die Gleichheit von Mann und Frau ist in unserer Gesellschaft immer noch eine Utopie. Ob's Sexismus ist, ob's Lohnungerechtigkeit ist, das ist immer noch nicht der Status quo, und trotzdem steht es in unserem Grundgesetz als ein Ziel, was wir als Gesellschaft uns gemeinsam setzen und was wir versuchen zu erreichen. Und das ist auch die Idee von der digitalen Grundcharta. Das darf nicht völlig weltfremd sein. Jeder hat das Recht auf ein eigenes Hoverboard oder so. Obwohl, jetzt wo ich es. Aber trotzdem, nur das in Stein zu meißeln, was schon ist, fanden wir zu langweilig. Deswegen wollten wir eine kleine Utopie aufbauen, die sich lohnt, für zu kämpfen.
Entschuldigung, das ist ganz kurz. Ist es in dem Fall aber nicht so, dass man dann auch das nicht nur in Deutschland haben kann, weil beispielsweise angesprochen Facebook oder sagen wir mal Pastebin, wo teilweise auch Daten von Leuten, sagen wir mal Passwörter und so, veröffentlicht wurden, man bekommt sie ja im Endeffekt nicht mehr raus, da man da ja eine weltübergreifende Sache machen müsste. Ist es dann wirklich sinnlich, das in einem deutschen System zu haben?
Deswegen ist die Website auch digitalcharter.eu und nicht digitalcharter.de. Also auf jeden Fall, es geht wirklich darum, dass das Ganze ein europäisches Projekt wird, dass das Ganze vor den EU-Kommissionen und dem Europaparlament vorgestellt wird und nicht, ich weiß nicht, im kleinen Kreisrat von Oberhausen oder so. Na klar, es ist das Internet und wir müssen global da zusammenarbeiten, aber ich glaube, dass wir in Europa eine sehr, sehr starke Zivilgesellschaft haben, und ich glaube, es ist ein guter Ort anzufangen. Obwohl zum Beispiel Indien in Netzneutralität echt härter durchgreift als Europa. Das ist echt spannend.
Dann vielen Dank.
Habt ihr noch Grundgesetze, die ihr gerne haben würdet? Das?
Meine Frage ist eher, wenn du jetzt sagst,
letzte Frage. Und ansonsten können wir gerne noch hinter der Bühne diskutieren.
Also ich finde es sehr, sehr, sehr gut, dass du es europaweit machen willst. Wie ist denn das dann einfach noch größer zu denken? Ist das zu schwierig umsetzbar oder kriegt man da einfach die Kontakte nicht zusammen? Also weil im Endeffekt wäre es ja komplett auf der ganzen Welt wäre es ja wichtiger, wenn es um Menschenrechte geht und wir ja alle Menschen sind.
Schön gesagt. Falls du jemanden bei der UN kennst oder so, freue ich mich, wenn wir gleich Kontakte austauschen können. Das ist natürlich die Utopie, aber uns ist auch ganz, ganz wichtig, dass das nicht ein Projekt von uns bleibt. Dass wir jetzt nicht als fünf Jugendliche irgendwie von Konferenz zu Konferenz tingeln und sagen, wie die Welt auszusehen hat und wie die digitalen Grundrechte auszusehen haben. Uns geht es darum, eine Diskussion anzustoßen. Und das ist unser Ziel. Und die muss auf jeden Fall global stattfinden. Aber bitte nicht alle neuen Punkte davon so übernehmen, wie sie sind. Die sind nicht perfekt, aber es geht darum, sich auf den Weg zu begeben. Und zwar global. Danke für eure Aufmerksamkeit. Digitalstarter.eu könnt ihr eure Kommentare hinterlassen. Ihr könnt gleich mit mir quatschen. Ihr könnt euren Teil tun, damit das Leben in einer digitalen Welt richtig, richtig geil wird.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.